Heute ist unser Thema einander lieben. Das ist der zweite Teil dieser Predigtserie, die Alex letzte Woche begonnen hat. Letzte Woche ging es um miteinander ehrlich umgehen. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, das passt zu der letzten Predigt von Alex, aber auch zu der Predigt von heute sehr gut. Mindestens mal dieser Refrain, wo es heißt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wenn ich diese Zeile singe, auch jetzt gerade eben und sitze neben meiner Frau, muss ich immer wieder daran denken, dass ich das nirgendwo so stark persönlich erlebe, dass mich jemand kennt und trotzdem liebt, wie wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Als ich Doro kennenlernte, war es ihr sehr wichtig, dass wir sehr ehrlich und offen miteinander umgehen. Und sie hat auch sehr viele sehr persönliche Fragen gestellt, auch nach gewissen Abhängigkeiten. Eigentlich hat sie Fragen gestellt, und das fand ich auch gut und wichtig für unsere Beziehung, die ja gerade begann, Fragen gestellt nach den auch dunkelsten Stellen in meinem Herzen. Und ich denke, jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, hat und kennt Sachen, die möchte man nicht hier vorne von der Bühne her sagen. Es gibt dunkle Stellen in unserem Leben, Dinge, die wir getan haben, Dinge, die uns angetan wurden oder Dinge, die wir nicht getan haben, aber hätten tun sollen, die so mit Scham belastet sind, dass sie zum Teil unsere eigenen Familienangehörigen nicht wissen und nicht wissen sollen. Das sind Geheimnisse, ich stelle mir das so vor, wie mehrere Mauern, immer mehr konzentrische Kreise um mein Herz herum. Und wenn mir jemand als Bekannter, als Freund näher kommt, dann lasse ich ihn immer mehr durch diese Mauern und die Türen durch. Aber die Türen, die schließe ich von innen auf. Und wenn jemand ein Freund von mir ist, dann kann ich mich entscheiden, auch eine Tür zu öffnen zu etwas, was mir sehr unangenehm ist. Aber ich weiß, als meine damalige Frau noch lebte, gab es so eine Tür, da habe ich sie höchstens mal durchs Schlüsselloch schauen lassen. Als ich Doro kennenlernte und merkte, ihr ist es ein unheimliches Anliegen, dass wir eine ehrliche und transparente Beziehung haben, habe ich mich entschieden, auch die letzte Tür zu dem, was keiner sonst wusste, zu öffnen. Und ich wusste in dem Moment, ich stelle damit unsere noch zarte Beziehungspflanze auf die Probe. Es könnte sein, dass sie das nicht aushält. Ich war unter der Dusche und heulte, weil ich wusste, es kann sein, dass ich jetzt diese Frau, von der ich dachte, sie würde ich heiraten, verlieren würde. Ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es solche Stellen in unserem Leben, in unserem Herzen, die wollen wir nicht einfach mit jedem teilen. Vielleicht sogar noch nicht einmal mit dem Ehepartner. Das Schönste für mich war dann zu erleben, wie nach diesem Austausch, nach einigen Tagen, Doro sagte, sie möchte weiterhin mit mir zusammenbleiben. Und das geht bis heute. Das ist nicht so, dass etwas in meiner Vergangenheit nur war, was ich nicht teilen wollte, aber das liegt schon Jahrzehnte zurück, sondern es waren Sachen, die lagen noch nicht so weit zurück. Und seitdem gibt es immer wieder Punkte, wo ich mich entschieden habe, aus Liebe zu ihr transparent und ehrlich mit ihr umzugehen. Und die Überleitung zu unserem Predigttext heute ist, nirgendwo fühle ich mich mehr geliebt, nirgendwo, und keiner von euch kann das ersetzen, wie wenn ich absolut ehrlich auch mit den dunkelsten Stellen in meinem Leben meiner Frau gegenüber sein kann und sie mich anschaut und mir zu fühlen, zu verstehen gibt, auch mit Worten, ich liebe dich, Thorsten. Nirgendwo fühle ich mich sicherer. Nirgendwo fühle ich mich mehr geliebt und angenommen wie in solchen Momenten. Und ich finde es auch spannend, dass der Liedtext nicht sagt, Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Ja, vielleicht gibt es, also es gibt Momente, wo ich so von mir denke, dass ich denke, ich bin so behütet im Dorf groß geworden und alle Leute habe ich gegrüßt, alle haben mich gegrüßt und haben meiner Mutter gesagt, was für ein netter Kerl ich doch bin, so dieser Junge, der von der Schule mit dem Rucksack dann kommt. Und ich wusste, ich bin ein nettes Kind, ein netter Mensch, ein liebevoller Mensch. Und das kann manchmal ein Trugschluss sein. Und wenn dann wirklich Dinge passieren, für die wir uns schämen und jemand zu uns sagt, ich liebe dich. Ich stehe zu dir. Ich bin da für dich. Was brauchen wir mehr? In meinem Studium haben wir im Rahmen der Sozialpädagogik einen Film schauen müssen. Das war für mich einer der schwierigsten Momente. In denen ging es um das Experiment Anfang der 60er Jahre, zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wo Kinder bewusst in Kinderheimen von klein auf als Säuglinge aufgezogen worden sind mit allem, was sie brauchten, Essen, Spielzeug, Bewegung, diese kleinen Spiele über dem Babybett, ohne dass die Betreuerinnen mit ihr sprachen, sie berührten, ihr irgendwie Liebe vermittelten durch Nähe. Schwierig war es, weil dieser Film dann auch zeigte, und in der Tschechoslowakei ist er dann verboten worden, der Film, Kinder ohne Liebe, wie Kinder daran recht früh gestorben sind. Ein krasses Experiment, was manche durchgeführt haben, bei denen, die ein wenig Zuneigung bekommen haben, wo eine Frau mal von Bett zu Bett ging, sah man, wie das Kind plötzlich wie auflebt, die Augen gehen auf, ein Lachen kommt. Und dann ging die Krankenschwester wieder weiter zu dem nächsten Kind. Und das erste Kind, was gerade erst so Kontakt zu einem Menschen, zu einem Gesicht hatte, war wie verstört. In den Jahren danach hat man dann auch sehen können, dass es zu ernsthaften Folgeschäden führen konnte bei diesen Kindern, die ohne diese Nähe eines Menschen, ohne Liebe einer Bezugsperson groß werden. Schrecklich zu sehen. Eine Bekannte von mir arbeitet in so einem Setting heute und ich bin sehr froh, dass das heute nicht mehr der Fall ist, dass auch Bezugspersonen kleine Kinder in den Arm nehmen, wo man nicht sagt, ja, das ist nicht professionell, Nähe, Distanz, sondern das Kind muss in meinen Arm, ich muss mit ihm knuddeln, wenn ich jetzt für 6 Monate oder 12 Monate fürs verantwortlich bin. Und das Ganze hat nur gezeigt, wir Menschen sind darauf ausgelegt, genauso wie wir Luft zum Atmen, Essen und Trinken zur Ernährung und zur Stärkung brauchen, brauchen wir Liebe. Wir brauchen Liebe. Und nicht diese Liebe, die uns einfach irgendwas erzählt, oh, Doro, du bist so toll mit deinen roten Haaren und deinen grünen Augen. Irgendwas, was man begeistert erzählt, aber was gar nicht der Realität entspricht. Sondern echte Liebe, die einen kennt, die für einen da ist, die zu einem steht, trotzdem, dass die Person uns kennt. Und darum geht es heute, dass Gott so mit uns umgeht. Und dass Jesus sagt, auch wir sollen mit anderen so umgehen. Ich habe in einem Buch von Francis Chan, was ich heute noch verschenken werde, in der Einleitung einen Satz gefunden, der passt gut auch zu der Einleitung zu dem Thema Liebe zu uns Christen. Dort heißt es, nur die Bibel zu lesen, eine Gemeinde besuchen und nicht schwer zu sündigen. Ist das wirklich schon eine leidenschaftliche, ungeteilte Liebe zu Gott? Mit anderen Worten, heute hier in Gottesdienst zu gehen, stille Zeit zu machen und aufzupassen, dass wir nicht so richtig, richtig offen sündigen, ist das schon das ganze christliche Leben? Nach Jesus? Nein. Wenn wir die Einanderstellen durchgehen, können wir den Predigttext dort sehen, dann lesen wir in Johannes 13 von etwas weitaus Größerem, weitaus Herausforderndem, was Jesus seinen Nachfolgern sagt, was er Christen sagt. In Johannes 13, Vers 34 und 35, und wer einen Predigtnotizzettel hat, findet die Verse auch darauf, heißt es, Jesus spricht dort, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander. Das ist auch ja der Text von heute. Wir sind, Alex und ich, die Einanderstellen durchgegangen und liebt einander. Damit wollten wir eigentlich beginnen, weil es ist so das Hauptgebot. Wenn jemand nicht viel Ahnung hat, um was es im christlichen Glauben geht, dann weiß man doch zumindest, das wusste ich so die ersten 20 Jahre meines Lebens, da hatte ich von Christentum null Ahnung. Ich wusste aber, es gibt sowas wie 10 Gebote, denn ich habe den Film mit Charlton Heston damals gesehen. fand mein Vater irgendwie toll, ging auch lang, durfte ich auch mal was schauen. Und ich wusste, es hat irgendwas mit Nächstenliebe zu tun. Und auch Jesus. Aber das war schon alles. Aber dass Christen aufgerufen sind, einander zu lieben, das ist so, als wenn der Papst einmal im Jahr sagt, habt Frieden untereinander. Oder bei einer Misswahl, wenn eine Miss in Amerika, eine Miss Amerika zum Beispiel sagt, ich wünsche mir den Weltfrieden. Da denke ich jedes Mal, ja, wer wünscht sich das nicht, aber was nützt das, wenn man das sagt? Und was nützt das, wenn der Papst verlauten lässt, liebt einander? Denn unser Problem ist ja nicht, dass wir das nicht wüssten. Unser Problem ist häufig, dass wir es dann in den Momenten, wo es drauf ankommt, nicht wollen. Liebt einander. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er das Abendmahl mit ihnen feierte, was wir auch heute tun werden im Anschluss an die Predigt. Das sagte er dort, als er wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich war 3 Jahre mit meinen Leuten unterwegs, ich habe mir 12 rausgesucht, ich weiß, einer wird mich verraten. Und die Jünger sprechen beim Abendessen auch noch darüber. Ja, wer ist es, Jesus, wer wird dich verraten? Jesus sagt es nicht offen, aber dem Johannes, den er besonders gern hatte, der auch dieses Evangelium schreibt, was wir gerade gelesen haben, dem hat er gesagt, pass auf Johannes, ich werde jemandem einen Bissen Brot geben und dem ich das jetzt gebe, der ist es. Johannes hat es gewusst und Jesus gab den Bissen Judas. In dem Moment heißt es in Johannes 13, dass Judas, wie der Satan den Wunsch ins Herz gelegt hat, jetzt Jesus zu verraten, und es ist wirklich wie der Groschen gefallen. Judas geht raus, die Leute denken, oh, muss er noch irgendwie sich ums Geld kümmern, er hat ja die Kasse, was ist los? Johannes wusste es. Vor allen Dingen Jesus wusste es. Und beim Anschluss an Judas geht raus, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Es ist das Hauptgebot, weil alles andere, ehrlich miteinander umgehen, ist eigentlich bloß ein Teil von dem, dass wir einander lieben sollen. Ich kann nicht meine Frau lieben, aber unehrlich mit ihr regelmäßig umgehen. Ich kann Doro auch nicht lieben und gleichzeitig sie nie ermutigen, sondern immer nur runterputzen. Ich kann aber auch Doro nicht lieben, ohne ab und zu etwas Unangenehmes anzusprechen. Zu echter Liebe gehört auch, dass wir einander zurechtweisen, auf den rechten Weg wiederbringen. Und ich bin so dankbar dafür, dass meine Frau das auch mit mir macht, dass sie sich nicht scheut, mir auch zu sagen, Thorsten, damit habe ich Mühe. Thorsten, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was der Herr möchte. Könnte es sein, dass wir lieber das und das machen sollten? Und das alles ist Teil von liebt einander. Der Johannes, der in diesem Gespräch mit Jesus viel mehr wusste als die anderen und uns das überliefert, hat auch einen Brief geschrieben. Und im ersten Brief von ihm, von den dreien, schreibt er in Kapitel 4, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Diese Aussage kennen sicherlich die meisten von euch. Gott ist Liebe. Wenn Jesus also sagt, liebt einander, dann sagt er nicht, hey, ich setze die Latte ganz hoch an, ihr müsst etwas machen, um mir zu gefallen, sondern er sagt, liebt einander, weil Gott ist Liebe. Und wenn du sagst, ich kenne Gott, ich bin mit ihm unterwegs, ich rede mit ihm, ich verbringe Zeit mit ihm, ich lasse mich von ihm prägen. Aber wer Gott sagt, er kennt Gott, aber liebt nicht, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Mit anderen Worten, wenn Jesus seinen Nachfolgern sagt, liebt einander, dann sagt er damit nur, dass Gott Familienähnlichkeit erwartet, wenn wir uns seine Kinder nennen. Das fordert heraus. Jetzt hier im Gottesdienst, ich stelle mir vor, wenn wir nachher bei diesem wunderbaren Bistro stehen, Kaffee trinken, und ich persönlich finde den Kaffee jetzt doch deutlich besser noch als vorher, es war noch steigerungsfähig, und die Auswahl ist sogar noch was größer. Das ist schön, sich dort hinten bei einer Tasse Kaffee noch zu unterhalten. Es ist aber auch leicht für mich, wenn ich gefragt werde, wie geht's, zu sagen, ah gut, danke. Ja, es gibt immer was, was streng ist, aber na, es geht gut. Ohne, dass mich jemand wirklich erkennt. Das, was Jesus hier sagt, liebt einander, setzt voraus, dass eine gewisse Beziehung, wie Jesus mit seinen Nachfolgern sie hatte, vorhanden ist. Dort, wo man sich nahe ist, dort, wo man sich die Erlaubnis gibt, in mein Leben hineinschauen zu lassen. Dort, wo ich auch von mir aus in mein Leben hineinschauen lasse. Und ich verspreche den meisten von euch, ich werde das heute nicht machen bei euch. Es ist nicht dran. Es geht auch gar nicht. Wir sind jetzt eine Gemeinde von manchmal 100 Gottesdienstbesuchern. Und viele von euch, die da waren, als hier nur 30 oder 40 waren, kennen diesen Unterschied von, damals wirkte alles so familiär. Heute ist Elian hier vorne und erzählt. Seitdem ich in der Gemeinde bin, habe ich Elian ein paar Mal gesehen, ein paar Mal gesprochen. Ich bin nicht in der Gemeinde mit ihr aufgewachsen. Aber ich finde es schön, dass sie hier erzählen kann, ihrer großen erweiterten Familie, was sie jetzt vorhat und um welche Gebetsunterstützung sie bittet. Aber wenn wir 200 wären und jede Woche gehen 5 irgendwo hin, dann wird das schwierig und dann kennt man sich auch nicht mehr so. Das, was Jesus hier sagt, liebt einander. Das sagte er nicht den Hunderten von Leuten oder den 5000, mit denen er mal, als er Brote und Fische verteilt hat, Tausende von Menschen satt gemacht hat. Liebt einander. Sondern er sagt es beim Abendessen seinen engsten Nachfolgern. Die, die ihn kennen, gut kennen, die er kennt, wo er merkt, hey, die streiten, die sind so unterschiedlich. Das ist einfach nur ein Chaos manches Mal mit diesen Leuten. Und die haben Ideen. Au, ich möchte zu deiner Rechten sitzen, Jesus. Ich denke mir, manchmal muss Jesus, wenn ich Jesus gewesen wäre, oder wenn ich nur dabei wäre, denke ich, ich müsste mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was die Jünger manchmal für Ideen hatten. Und was sie auch gemacht haben an Blödsinn. Und Jesus sagt, ich kenne euch und ich liebe euch. Trotzdem. Denn so fängt auch Johannes das 13. Kapitel an mit diesem Abendessen. Er sagt, Johannes 13, Vers 1, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Das ist nett ausgedrückt mit, er wird sterben, am Kreuz von den Römern herangeschlagen werden und er wird dort als Stellvertreter für Sünder, ob Juden oder Nichtjuden, wie wir es sind, den Tod erleiden. Jesus wusste, die Zeit wird kommen und er nutzt diese Chance kurz vor seinem Sterben, um mit denen zusammen zu sein, die er liebt. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und was dann Johannes überliefert ist, Jesus zieht sich eine Schürze um und fängt an, die staubigen Füße der Jünger zu waschen. Er, der Lehrer. Er, der Herr. Er, derjenige, bei dem deutlich wurde, er ist nicht nur ein toller Mensch, vielleicht sogar der Beste. Er ist Gott in Person. Und die Jünger haben das in den 3 Jahren immer wieder ein Stück weit mehr erkennen dürfen. Gott selbst kommt auf die Erde und wäscht seinen Nachfolgern die Füße. Wenn Jesus sagt, liebt einander, ist das nicht nur so allgemein gesprochen und philosophisch, sondern der Hintergrund von dieser Liebe, er liebt sie bis zum Schluss, ist, der König der Welt kommt zu seinen Jüngern und sagt, gib mir deine Füße. Komm, schau, wie dreckig sie sind. Und Petrus wusste, hey, wie kannst du nur? Und er wehrt sich dagegen. Viele von euch kennen diese Geschichte. Und Petrus sagt, nein, nur nicht. Du bist Jesus. Und Jesus sagt, nein, ich muss dir die Füße waschen, sonst hast du keinen Teil an mir. Sonst gehörst du nicht wirklich zu mir. Und Petrus dann auf der anderen Seite fällt er dann vom Pferd und sagt, ah, wenn das so ist, dann wasch mich ganz, dann bade mich. Und Jesus sagt, nein, du bist schon rein. Und das ganze Gespräch macht deutlich, Jesus geht es nicht nur darum, dass wir einander die Füße waschen. Ich war schon mal in einem Gottesdienst, da hat dann... der Prediger ein Becken mitgebracht oder mehrere und hat dann in der Predigt gesagt, alle Schuhe ausziehen, alle Socken ausziehen und jetzt waschen wir uns gegenseitig die Füße. Habe ich heute nicht mitgebracht. Es geht auch nicht in erster Linie nur um das bloße Füßewaschen. Aber es symbolisiert etwas und Jesus erklärt das dann auch Petrus. Es geht nicht nur um saubere Füße. Es ist ein Zeichen, das Jesus gibt für eine innere Reinigung. Wer zu Jesus gehört, wer ihm nachfolgt, wer bei ihm sein will, wen Jesus ausgesucht hat, um bei ihm zu sein, wer sein Kind ist, der ist schon rein. Aber jeden Tag, wenn wir laufen, machen wir uns, bildlich gesprochen, die Füße wieder schmutzig. Heute Morgen, egal ob du stille Zeit gemacht hast oder nicht, ob du in einer Haltung der Anbetung schon aufgewacht bist oder nicht, auf dem Weg hierhin wurden nicht nur unsere Schuhe schmutzig, sondern auch unser Herz. Durch die Art und Weise, wie ich den Kindern gegenüber reagiere oder nicht reagiere. Ein scharfes Wort zu meiner Frau. Ein vielleicht falscher Gedanke einer anderen Frau gegenüber. Es passiert so leicht. Und Jesus sagt Petrus, du hast einen Teil an mir, wenn du mich deine Füße waschen lässt. Und Petrus hat verstanden, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Du bist der Herr. Und dann sagt Jesus Petrus, warum er das macht. In Vers 12 heißt es, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück und sagte, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles? Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr euch danach handelt, wenn ihr auch danach handelt. Jesus hat ganz praktisch bevor er sagt, liebt einander, ihnen vorgemacht, was er meint. Er ist Herr, hat das Recht, sich von jedem bedienen zu lassen und er macht die Aufgabe eines Sklaven, eines Dieners und wäscht die Füße. Und er sagt, wenn ich als Herr das gemacht habe, kein Diener steht über dem Herrn, heißt es, ich habe kein Recht, mich bedienen zu lassen von anderen. Aber ich habe die ehrenvolle Aufgabe, meinen Herrn nachzuahmen, indem ich ein Diener für andere werde. Und das ist nicht nur ein Vorschlag, was Jesus sagt, das ist sein Gebot. Denn er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Für mich ist es noch verwirrend, dass er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, denn eigentlich ist das Liebesgebot für uns heute ein alter Hut. Wie ich am Anfang schon sagte, wir wissen, im Christentum geht es um Nächstenliebe. Aber auch die Juden damals wussten durch ihre Schriften seit 1600 Jahren circa aus dem Buch von Mose, dass sie einander lieben sollten. Das Liebesgebot war nichts Neues, was Jesus erfand. So im Alten Testament Auge um Auge und im Neuen Testament liebt einander. Nein, selbst Mose hat in 3. Mose Kapitel 19 Vers 8 gesagt, das war circa eineinhalb Jahrtausende vorher, vor Jesus. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Die Juden, die Jünger Jesu, wussten, sie sollen einander lieben. Das war Teil ihrer Gebote. Aber Jesus sagt hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Da stellt sich mir die Frage, was ist das Neue daran? Und wenn wir den Wortlaut hier genau nochmal sehen und lesen, sagt Jesus nicht, ihr wisst es ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern er sagt, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn der Maßstab ich selbst bin, wie möchte ich, dass du mit mir umgehst? Okay, das stelle ich mir jetzt vor. Wie soll ich also mit dir umgehen? Ja, wie ich das auch von dir erwarte, wie du mit mir umgehst. Aber vielleicht ist mein Maßstab dann an manchen Punkten sehr viel niedriger. Ja, so eine Notlüge da und da nicht ganz die Wahrheit sagen, da nicht die Steuererklärung. Ah, ich erwarte das von anderen mir gegenüber auch nicht. Und das ist schon okay. Darunter sollte es nicht gehen, aber solange auf der Ebene, so würde ich mich auch selber lieben. Und so liebe ich dann auch andere. Jesus setzt die Latte mit dem, was er sagt, bei dem neuen Gebot, noch um einiges höher. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch diese Last von dieser hohen Latte empfinden. Wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Während er gerade noch nasse Hände hat und die Jünger saubere Füße haben. Neu ist das Liebesgebot also deshalb, weil es sich nicht an uns orientiert, sondern an der Liebe, die Jesus zu uns hat und hatte. Und wie er uns das vorgelebt hat. Und hier kommt dann eben das, was ich vorhin schon sagte. Das Problem ist nicht, dass wir das nicht wüssten. Mein Problem ist, dass ich das häufig nicht will. In den Situationen. Jetzt, wenn ihr mich jetzt fragt, willst du so lieben wie Jesus? Halleluja, Amen, natürlich. Bin Christ, jetzt darf ich gerade predigen. Da muss ich das sagen. Ich will das jetzt sogar auch sagen. Ich will euch lieben, wie Jesus mich geliebt hat. Aber wenn es dann auf hart und hart kommt, wenn einer von euch oder meine Frau etwas zu mir sagen, was ich als unangemessen empfinde, als unfair, in den Momenten will ich das nicht immer. Mein Herz ist nicht so weich und wie das von Jesus, dass ich mich automatisch so verhalte. Und deswegen bin ich froh, dass Jesus uns nicht nur ein Vorbild mit seinem Handeln gibt und ein neues Gebot. Das Besondere an der Liebe Jesus, von Jesus zu uns ist, dass sie uns auch dazu bringt, von innen heraus, dass wir so handeln wollen und es auch so tun, wie er das vorgelebt hat. Natürlich nicht in Perfektion, darum geht es hier nicht, aber doch merklich ein Unterschied. Die Liebe, die Jesus möchte, ist eine verändernde Liebe. Eine verändernde Liebe durch eine verändernde Gnade. Denn Jesus sagt nicht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich das mal gemacht habe, sondern er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Die Gnade geht voraus dem Gebot. Zuerst kommt das, was Jesus an uns tut und was er ständig an uns tut als der Auferstandene. Nicht, wie ich euch lieben werde, so sollt ihr einander lieben. Also macht das mal und dann habe ich Freude an euch. Sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ich schäme mich häufig, gerade in der Kindererziehung. Gerade 4 Kinder machen 4-mal oder auch manchmal 40-mal so viel oder bilden Herausforderungen, stellen Herausforderungen dar, weil ich den Eindruck habe, ich selber gehe häufig nach dem Motto mit meinen Kindern um, mach das erstmal richtig, dann liebe ich dich auch wieder richtig. Ich falle immer wieder da hinein. Ich gehe mit meinen Kindern selten, wenn ich mir das bewusst mache, so um, wie Jesus mit uns umgeht. Und mit meinem Verhalten gebe ich auch ein Beispiel und zeige, zuerst musst du liebevolles Verhalten zeigen, deinen Geschwistern gegenüber oder uns als Eltern gegenüber. Und dann liebe ich dich ja wieder richtig. Ich schmeiß dich nicht raus, du kriegst auch zu essen. Aber einfach, ja, es ist wieder wie in dem Beispiel, wie die Frau kommt und ganz kurz zu einem Baby geht und dann wieder weiter. Es ist nicht die Bindung und Liebe, die wir brauchen. Die Liebe, die wir brauchen, ist, du hast wirklich Mist gebaut, das tut mir weh. Aber ich liebe dich, weil du mein Kind bist. Ich liebe dich, auch wenn du das jetzt noch nicht das Verhalten änderst. Das ist schwer. Mir fällt das enorm schwer. Und wenn ich nicht drüber nachdenke und wenn meine Frau mir nicht Rückmeldungen häufig gibt, dann ist das wie ein Automatismus. Erst machst du es richtig, dann liebe ich dich richtig. Und Jesus sagt, nein, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Seine Liebe steht am Anfang. Seine Gnade steht am Anfang und ist in der Mitte und steht auch in der Zukunft. Seine Beziehung hält. Er ist treu. Die Bindung, die Jesus zu uns hat, soll das sein, was uns motiviert von innen heraus, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns erfüllt fühlen, sodass je ein Kind uns etwas wegnehmen kann, seelisch gesprochen, oder der Ehepartner, ohne dass wir dann uns rächen wollen mit kleinen Sticheleien, sondern dass wir uns so sicher fühlen in der Liebe Jesu, in der Gnade, die uns verändert. Dass wir wissen, Jesus dient mir so sehr und er kennt mich so sehr und trotzdem liebt er mich. Warum sollte ich jetzt mit meiner Frau nicht doch wieder reden? Warum sollte ich nicht doch auf das Kind zugehen? Das ist die verändernde Gnade, die in dem neuen Gebot drinsteckt. Wenn es heißt, liebt einander, dann werde ich euch lieben, dann, und wir versuchen so zu leben, dann endet das in der Gesetzlichkeit, in einem Frustriertsein und irgendwann werfen wir das Handtuch und sagen, ich kann es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr, das christliche Leben. Es ist nur noch Druck, nur noch Anforderung, ich schaffe es nicht. Auf der anderen Seite, nur mich von Jesus lieben zu lassen, allein in der stillen Zeit und zu merken, wie Jesus zu mir redet und wo er mein Herz wärmt und mir Motivation für den Alltag auf der Gruppe mit Behinderten zum Beispiel gibt oder im Geschäft mit der Chefin oder dem Chef. Nur das alleine, ohne dass wir einander lieben, ist auch nicht das, was Jesus möchte. Er möchte, dass das Wasser, was von ihm in meinen Brunnen kommt, weiterfließen kann. Er möchte, dass wir einander die Liebe zeigen, die Jesus zu uns hat. Er möchte, dass jeder von uns ein Werkzeug wird, wo seine Liebe durch dich zu anderen fließt. Das geht hier in dem Setting sehr schwer. Dazu brauchen wir ein anderes Setting. Warum ist das Jesus auch wichtig? Der letzte Punkt. Diese verändernde Gnade durch das neue Liebesgebot schafft auch eine veränderte Gemeinschaft. Denn Jesus sagt hier in dem Vers 35, und ich fand es eine grandiose Illustration von Karin am Anfang, mit dieser Konservendose und dem Etikett. Dieses Liebesgebot ist das Etikett, was auf unserer Dose sozusagen drauf sein soll. Nicht nur als einzelner Christ, sondern auch von uns als Gemeinschaft. Jesus sagt nicht, an deiner Liebe zu dir wird jeder erkennen, dass du ein Jünger von mir bist. Er sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass das Etikett stimmt. Und Jesus hat nicht so viel übrig für Etikettenschwindel. Das liebe ich beim Kassensturz, wenn das einmal im Jahr kommt. So Etikettenschwindel des Jahres. Das anzuschauen ist witzig. Wenn ich derjenige wäre, der was produziert hat, da würde ich mich nicht so wohl fühlen, wenn das im Fernsehen kommt. Und gleichzeitig muss ich mich auch fragen, wie sehr trifft das Etikett auf meine Beziehung zu manchen auf euch zu? Will ich das überhaupt? Wo geschieht das ganz praktisch, dass die Liebe, die erstens, dass Liebe untereinander wirklich stattfindet? Und mir geht es nicht um Schwarz-Weiß. Ich möchte keinem unterstellen, dass er nicht liebevolle Beziehungen hier in der Gemeinde hat. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und wo der Herr das tut, weil er durch seinen Geist das aufleben lässt. Halleluja. Aber ich denke, dass wir sowohl von unseren Strukturen her, mit Kleingruppen, Hauskreisen, Zweierschaften oder was auch immer, noch Möglichkeiten haben und auch in unserem praktischen Umgang miteinander noch mehr Beziehungen zu haben, die von dieser Liebe, die Jesus uns schenkt und wo wir sie einander weitergeben, wo wir noch wachsen können drin. Und der zweite Teil ist, dass wir Beziehungen untereinander so leben können und sollten, dass andere, die nicht zu der Gemeinschaft gehören, erkennen, sie lieben einander. Das heißt nicht, sie schauen einander mit einem Lächeln an und sagen, Gott mit dir, sondern sie kennen einander, sie sind füreinander da, obwohl sie unheimlich schwierig sind zum Teil, unterschiedlich, genau wie die Jünger damals. Unterschiedlich zu sein, eine Riesenchance im Reich Gottes, in seiner Familie. Schwierig zu tun, eine Riesenchance für unseren missionarischen Eifer. Zu sündigen, überhaupt kein Problem, mutig zu sündigen, hat Luther mal gesagt. Lasst uns mutig sündigen. Damit meinte er nicht, lasst uns sündigen, sondern lasst uns nicht den Mut verlieren, wenn wir sündigen, weil uns wird vergeben. Jesus hat uns geliebt, er hat uns vergeben und deswegen können wir auch aneinander schuldig werden, ohne uns dauerhaft schlecht zu fühlen, sondern wir können sagen, Jesus hat mir die Füße gewaschen, ich möchte auch dir die Füße waschen. Ich möchte dir wieder vergeben. Ich möchte wieder in die Beziehung treten. Ich möchte dich wieder kennen, ich möchte dir sagen, ich bin da für dich. Oder auch mutig sündigen und zu wissen, ich habe an anderen gesündigt und der andere kommt auf mich zu und sagt, das hat mich verletzt. Aber du bist mein Blutsbruder durch das Blut Jesu. Wir gehören zusammen. Wir sind Familie. Es hat mich wirklich verrückt gemacht, was du gemacht hast. Ich will dich dir offen sagen, einfach transparent. Ich möchte auch nicht, dass du es nochmal machst, aber du bist mein Bruder durch Jesus. Lass uns das klären. Und ich vergebe dir. Das zu erleben, wo ich erkannt werde und trotzdem geliebt werde, wo trotzdem jemand zu mir sagt, ja. Das ist die Liebe, von der Jesus spricht, die er vorgelebt hat und zu der er uns aufruft. Und die kann nur geschehen, wenn wir in dieser Verbindung mit Jesus das trotzdem empfinden, dass er trotz, dass er uns kennt, uns liebt. Nicht, weil er uns kennt. Und dass wir jeden Tag und dass wir auch einander helfen, in diesem Bewusstsein zu bleiben. Wenn wir einander nicht lieben, ist die Ursache vor allen Dingen nach Jesus, dass wir die Liebe Jesu zu uns nicht kennen. Vielleicht im Kopf schon, aber im Herzen und in der Erfahrung zu wenig. Und wenn du heute Morgen den Eindruck hast, dass Gott dich herausfordert, ein oder zwei oder drei andere Personen, die du hier kennst, zu lieben aus deinem Hauskreis, Kleingruppe, Lobpreisteam oder sonst wie, und du Mühe damit hast, an einer gewissen Stelle, dann versuch nicht zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, die Person zu lieben. Sage, ich entscheide mich dafür, die Liebe Jesu in meinem Leben mehr zu erfahren, dass wirklich Jesu Liebe durch mich durchfließt. Jesus, was bedeutet es, dass du mich liebst? Was bedeutet es, dass du mir die Füße wäschst? Wer bist du eigentlich, dass du so mit mir umgehst? Wow! Und wie kann ich dann der Person etwas vorhalten? Diese Entwicklung brauchen wir. Und wir brauchen auch Ideen, damit schließe ich jetzt, das ganz praktisch auszuleben. Ich weiß von manchen, die hier saßen oder sitzen, die sagen, ich bin seit Jahren in der Gemeinde. Aber wirklich, dass mich wirklich jemand kennt, ich weiß nicht, wer mich kennt. Ich weiß nicht, wer mich kennt. Und wenn das kein einziger ist, wenn die Antwort ist, zwei kennen mich, Halleluja, Halleluja. Ich habe, seitdem ich in der Krishona hier in Rümlang bin, habe ich mich ausgestreckt gesehnt nach Beziehung zu ein paar Leuten, die mich wirklich kennen und sagen, ja, trotz dass du schwierig bist, Thorsten, und manchmal Sachen sagst, die ich nicht kapiere oder Sachen machst, die ich nicht verstehe, ich sage ja zu dir. Und ich weiß noch, als ich am Gemeindeweekend mit jemandem sprach, der einfach dann ja gesagt hat zu einer ehrlichen Beziehung, zu einer transparenten Beziehung, dass er in mein Leben hineinschauen darf, ich in seins, dass wir einander auf dem Weg als Christen, für wie lange der Herr uns Zeit gibt, einander ermutigen dürfen, dass ich ehrlich auch mit der Person sein darf, über meine Sünden, Sündenmuster, Versuchungen. Habe ich mich reich gefühlt, als Christ, als Bruder geliebt. Und mehr brauche ich gar nicht als ein, zwei, drei Personen. Und mehr schaffe ich auch gar nicht, für die Person zu beten, Nachrichten zu schicken. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das machen, auch ohne, dass wir hier in einem Raum zusammenkommen. Was ich damit sagen möchte ist, sucht auch nach solchen Beziehungen. Ich bin davon überzeugt aus den Gesprächen, die ich oder andere, die ich gut kenne, habe, dass viele von uns hier sich eigentlich danach sehnen, solche Beziehungen zu leben. Es ist schwer, auch über den eigenen Schatten zu springen. Es ist schwer, auch wenn man weiß, das wären Personen in meinem Umfeld, die ich so gut kenne, dass ich Mühe damit hätte. Und trotzdem zu sagen, hey, der oder die ist mein Bruder, meine Schwester in Jesus. Wir sind blutsverwandt durch das Blut Jesu. Und deswegen entscheide ich mich, ein oder zwei Personen zu sagen, ich möchte mit dir offen über das umgehen, was mich beschäftigt. Wärst du bereit? Wärst du bereit, nachzufragen, mich zu ermutigen, du darfst auch mal in mein Leben hineinsprechen und mir etwas Kritisches sagen. Ich brauche das. Liebe mich, wie Jesus mich geliebt hat. Und wenn ich mich an dir versündige, wasch mir die Füße. Und das Gleiche möchte ich für dich tun. Wenn jeder von uns 2 bis 3 Personen hätte, bin ich davon überzeugt, dass dieses Licht von Jesu Liebe untereinander noch viel mehr in Römern rausstrahlen würde. Auch ohne, dass wir große Events planen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Einfach durch den Umgang miteinander, was Nachbarn, Familienangehörige mitbekommen. Und wenn du einen Ehepartner hast und wenn du Kinder hast, die noch bei dir wohnen, ist das der erste und beste Weg, das zu erleben. Wie kann ich für jemanden der sein, der das Gegenüber wirklich liebt, Füße wäscht, nicht auf mein Recht pocht, sondern das Privileg in Anspruch nimmt, so zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat. Das können wir nur, wenn Jesus uns übernatürlich durch seinen Geist verändert. Die Latte ist so hoch, dass wir das einfach nur per Willenskraft erschaffen könnten. Deswegen lasst uns ausstrecken, Jesus zu erfahren und zu erleben. Und das machen wir jetzt auch mit dem Abendmahl. Jesus hat das Abendmahl nicht nur gegeben, dass wir uns an ihn damals erinnern, sondern er möchte jetzt mit uns Gemeinschaft haben. Wir können, auch wenn er jetzt beim Vater ist, sozusagen geistlich gesehen, unsichtbar in den Thronsaal Jesu versetzt werden. Weil Jesus gesagt hat, durch seinen Geist ist er bei der Feier des Abendmahls bei uns. Bevor er den Jüngern die Füße wusch, oder während dieses Essens, wo er ihnen die Füße wusch, setzte er das Abendmahl ein. Mit den Worten, die wir auch in 1. Korinther Kapitel 11 finden. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und Jesus hat den Jüngern auch gesagt, macht das, feiert das so, weil eines Tages, wenn ich wiederkomme, dann werden wir das so richtig gemeinsam feiern, wo ihr mich sehen werdet, aber in der Zwischenzeit auf diese Weise. Das heißt, der auferstandene Jesus ist durch seinen Geist jetzt da. Und lasst uns sehen mit Brot, Traubensaft und schmecken, wie freundlich der Herr mit dir ist. Und wenn du das glaubst, wenn du sagst, ja, das will ich, Jesus. Ich will mich daran erinnern, was du für mich getan hast. Ich will darauf hoffen, dass ich das Mahl eines Tages mit dir so richtig feiern werde. Dann nimm von diesem Mahl. Lass dich von Jesus stärken. Hab Teil an ihm, sodass auch durch dich die Liebe ganz praktisch zu 1, 2, 3 anderen heute fließen darf. Und Jesus, bitte schenke es, dass wir nicht nur einfach ein Stück Brot essen und trinken von dem Traubensaft, sondern dass wir dabei wirklich diese volle Wahrheit dieser symbolträchtigen Handlung erleben, dass wir deine Gegenwart erleben, dass wir merken, wir nehmen das in uns auf, ein Stück von dir, von deinem Leib. Du hast dich mit deinem Körper ans Kreuz schlagen lassen, damit wir nicht von Gott getrennt werden müssen, damit wir nicht so sterben müssen, damit wir nicht verloren gehen. Du hast dein Blut, dein Leben für uns ausgegossen, damit wir Teil deiner Familie sein dürfen. Du bist auferstanden von den Toten, du hörst uns jetzt zu. Du hast Freude an uns, wo wir dir vertrauen. Herr, schenke wirkliche Stärkung jetzt auch in diesem Mahl. Schenke es auch, dass wir diese Lieder, die wir jetzt gemeinsam singen werden, wirklich aus vollem ehrlichen Herzen dankbar zu dir singen können. Einfach weil wir wissen, du bist der Herr, der uns die Füße wäscht. Was für ein Gott, Herr, würde das machen außer dir? Amen. Wir werden jetzt 5 Lieder hören und singen können. Innerhalb dieser 5 Lieder könnt ihr, wenn ihr wollt, zu einem der beiden Tische gehen und euch dort Brot und Traubensaft nehmen. Es wird auch das Gebetsteam dort bei den Tischen sein. Wenn ihr wollt, sprecht sie an, lasst euch ermutigen oder bittet auch im Gebet. Das ist ein Dienst, den andere auch für euch tun. Macht davon Gebrauch, wenn ihr das möchtet.